Dreierkette VWH, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette VWH.
Folge 148 von Dreierkette VWH, die zweite Folge in Staffel 5. Und wenn euch diese Melodie genauso in Podcast-Stimmung bringt wie mich und hoffentlich auch meinen Kollegen, der hier mit im Call sitzt, dann freuen wir uns natürlich riesig, dass ihr diese Woche wieder mit eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast, zu eurem Fußballpodcast des Vertrauens. Wir sind hier und da für euch, um den ersten Bundesligaspieltag einzuordnen und noch vieles mehr drumherum. Wie jede Woche mache ich das nicht allein, diese Woche leider nicht zu dritt, sondern nur zu zweit und zwar im stärksten Doppelpass der Nation. Da kann der Sonntagmorgen nicht mithalten, deshalb liebe Grüße nach Konstanz an den Bodensee. Mein lieber Brian, hallihallo, wie geht es dir?
Guten Abend, ich freue mich, dich zu sehen, ich freue mich, dich hier auch live im Video zu sehen. Das ist ja jetzt eine kleine Neuerung, denen es vielleicht, ein paar ist es vielleicht aufgefallen, ein paar vielleicht auch nicht, aber wir sind ja jetzt auch live und in Farbe und deswegen muss man auch immer aufpassen, was man mit seinen Händen oder so macht, ne? Also da ist man, muss man ein bisschen aufpassen. Ich freue mich, dich zu sehen, ich freue mich, über den Bundesligaspieltag zu sprechen, der auch wirklich, ja, ich würde sagen, schon durchaus sehr unterhaltsam war. Wir werden dazu später noch kommen und ich meine, das Lichtsetting passt, die T-Shirts hinter mir erzählen eine Geschichte und ich freue mich,
bitte,
mit dir gemeinsam.
Nein, bitte, nenn es
Wieso
nicht
denn?
T-Shirts, Brian. Nenn es nicht T-Shirts, es sind Trikots. Es sind Trikots, okay?
Oh, das ist ja,
okay. T-Shirt. Okay. Du hast ein T-Shirt an, ein Trikot hängt hinter dir.
Fußballshirt, aber sagst du nicht Fußballshirt?
Nein, niemand sagt Fußballshirt, das ist ein Trikot.
Oh, Folge 148. Fußball-T-Shirt. ist eingeloggt. Das wäre natürlich geil, wenn man bei
Trikot
der
Software
noch so praktisch so das Trikot-Gate, ja, Mann. Trikot-Gate. Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall, mit dir über die Sachen zu sprechen. Ich meine, unsere beiden Vereine spielen in der ersten Liga und deswegen gibt es viel zu besprechen. Es gibt viel zu besprechen, wenn man ehrlich ist.
Der bisher schönste Satz dieser Staffel. Unsere beiden Vereine spielen in der ersten Liga.
Wahnsinn. Es ist ein schöner Satz,
Da muss ich mich noch dran gewöhnen, aber die Schalke-Abwehr auch. Naja, also gut, wie hast du denn den ersten Spieltag überhaupt erlebt? Bevor wir zum Sportlichen kommen, interessiert mich natürlich, in welchem Setting du das Ganze genossen hast.
Oh, gute Frage tatsächlich. Wenn ich recht überlege, habe ich jedes Spiel einzeln und alleine geschaut. Also Bundesliga-Konferenz, Stuttgart gegen Bayern und Freiburg und Schalke. Habe ich wirklich alleine jeweils geschaut.
Das erklärt, warum wir beide so viel Zeit hatten, nebenher im Gruppenchat zu schreiben.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war ein bisschen schade. Ich sag mal, meine Stuttgart-Freunde in Konstanz, die waren alle nicht da. Die wissen Bescheid, die jetzt zuhören. Irgendwie die Konferenz hat sich so ergeben, dass ich dann einfach zu Hause auf dem TV-Sender meines Vertrauens, mehr sage ich gar nicht, gemütlich eben die Konferenz, der TV-Sender meines Vertrauens, das reicht, da gemütlich die Konferenz schauen konnte, genau, und irgendwie, ich finde, wir haben ja, glaube ich, drüber mal kurz gesprochen, ich finde Fußball schauen alleine, nicht immer, aber es ist manchmal auch irgendwie cool, weil man sich so ein bisschen mehr einfach auf die Spiele fokussieren kann.
Ja, das haben wir aber in dem Rahmen ja wirklich auch schon oft besprochen. Ich habe nämlich auch die Spiele auch selber geschaut. Ich war nämlich nur ein bisschen krank letzte Woche, etwas im Kränkeln leider. Deshalb Freitagabend ganz allein mit Hund natürlich in Begleitung das Eröffnungsspiel geschaut. Samstag die Konferenz geschaut und Sonntag Freiburg, bitte verzeih es mir, habe ich nicht gesehen. Dafür dann eben, habe ich mir in voller Länge Augsburg gegen Schalke gegeben. Das war schon wieder, ich muss sagen, lang nicht mehr so mitgefiebert vorm Fernseher. Das ist halt in der zweiten Liga, das war alles immer so ein bisschen spaßbefreit. Aber ich freue mich, dass ich da jetzt wieder von der Partie bin. Jetzt bin ich erstmal nächste Woche im Urlaub, da werde ich mich dann aus Frankreich melden. Aber ich freue mich, wenn ich dann wieder da bin und vor allem Brian vielleicht in Zukunft ja auch mit dir die ein oder andere Berliner Fußballkneipe am Samstag aufsuchen werde. Das Geilste ist ja eigentlich, wenn so der Oktober, November, Dezember kommt. Wenn dann die Tage so komplett dunkel, verregnet, verschneit sind. Du hast nichts zu verpassen. Das heißt, du kannst dich mit ohne schlechtes Gewissen in irgendeine dunkle Stube verkriechen und den ganzen Tag Bundesliga gucken.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch gar nicht so im Podcast durchgeklungen, dass ich euch beehre ab November wieder, ne? Ich weiß nicht, oder ist das eine Nachricht, die wir schon eigentlich geteilt haben hier? Ich glaube nicht. Nein,
es ist nur nicht durchgeklungen. Es ist aber auch deshalb nicht durchgeklungen, weil wir das noch nicht offiziell announced haben. Also dir ist jetzt hier gerade die Bühne bereitet worden. Ich wollte dir damit quasi den Assist liefern, dass du hier die große Nachricht verbreiten darfst.
Genau, die große Nachricht ist eigentlich recht einfach. Es ist back to the roots. Ich würde sagen, wieder die Uhren gehen wieder auf 2022, weil wir haben damals auch Ende Oktober, Anfang November mit diesem Podcast gestartet.
Korrekt, ja.
Da geht's wieder zurück, denn ich werde ab November wieder in der schönen Hauptstadt von Deutschland weilen und zusammen mit euch diesen wunderbaren Podcast führen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, weil ich weiß, ich frag mich nur, wie es wird, so ein bisschen, weil wir es einfach wirklich lange nicht mehr gemacht haben und dieser Podcast auch irgendwie auch so ein bisschen von diesen unterschiedlichen Standorten gelebt hat. Aber auf jeden Fall eine große Neuerung, auch für meinen neuen Lebensabschnitt. Und deswegen freue ich mich, dass der Podcast weiterhin Bestandteil ist, auch 4 Jahre nachdem ich Berlin verlassen habe. Und ich glaube, wir können da auch nochmal, ich finde, wenn ich so an unsere Berlin-Zeit damals nachdenke, wir waren ja bei keinem einzigen Spiel zum Beispiel in der Regionalliga.
So. Nee, aber das können wir mittlerweile nachholen.
Ja, aber genau, aber das ist lustig, ich habe so dran nachgedacht, aber ich hatte auch nochmal eine andere Beziehung zu Fußball, weil ich zur damaligen Zeit gar nicht so richtig auf die Idee gekommen bin, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, zu Lichtenberg 47 oder so. Und ich glaube, jetzt bin ich so an einem Punkt und sage so, Alter, habe ich so Bock drauf, das will ich gerne mal sehen. Oder Babelsberg, vielleicht auch sogar Energie Cottbus mal oder Magdeburg, je nachdem auch die Fahrten, die du gemacht hast, aus Berlin raus. Also das ist irgendwie witzig, dass das so damals irgendwie noch keine große Rolle gespielt hat, aber jetzt eben die Möglichkeit besteht. Ich habe dir auch, glaube ich, mal einen Moment der Freude auch geschrieben, Bro, ich freue mich schon so bei -2 Grad in Babelsberg zu stehen und so mit dir. Deswegen,
doch, das wird gut.
Ja.
Das machen wir auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, als Fan des SC Freiburg, der ja wohl in der ersten Liga zaubert, wie du schon gesagt hast, kommst du hier auch voll auf deine Kosten, was naheliegende Auswärtsspiele angeht. Also natürlich Hamburg. Hast du Köpenick, du hast den HSV, du hast Leipzig, das ist alles einigermaßen erreichbar. Ne? Also das sind ganz schöne Auswärtsspiele, wo ich, glaube ich, warst du noch nie, oder? 3 Stadien, die du noch ticken könntest.
Mit dem SC noch nicht, genau. Mit Köpenick waren wir ja zusammen, Hertha war ich schon. Genau.
Ja, gut, ja, stimmt. Wir waren beim
aber natürlich nicht Auswärtsblock Freiburg. So, das war natürlich schon, also war auch ein super geiles Spiel, aber es war natürlich nicht ganz so auf diesem, also ja, es war nicht das Bundesliga-Feeling, muss man sagen, obwohl es einfach ein super tolles Spiel war insgesamt. Ja, so ist der Vibe, so ist die Ausgangslage und trotz allem, ich bin mal gespannt, wie dann mein Hintergrund auch aussieht. Eine Wohnung habe ich noch nicht, deswegen, wer zuhört und vielleicht was weiß, gerne bei mir melden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten unter die Kommentare einfach verschreiben.
Um mal etwas Werbung in eigener Sache zu machen an der Stelle, ne?
Ja, ist unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Wohnungsnotwerbung. Schön. Ja, dann die großen News. Brian kommt nach Berlin. Brian back in Berlin. Das könnte auch ein süßer Folgentitel sein. Viele Bs. Ich würde sagen, damit haben wir auch alles schon geklärt, was geklärt werden muss für das Intro. Und wir können über Fußball reden, oder? Was sagst du?
Ja, ich hau mal
sehr
rein.
Schön. Angepfiffen wurde der erste Bundesligaspieltag am Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel Bayern gegen Leverkusen. Es war die Neuauflage, beziehungsweise
Bayern gegen
die
Stuttgart,
Wiederauflage. Bayern gegen Stuttgart, pardon. Es war die Wiederauflage, die Neuauflage, danke dir. Des DFB-Pokal-Finals. Mit dem Ausgang 5-1 am Ende des Tages doch eher deutlicher, als das Spiel eigentlich hergegeben hat, oder? Was sagst du?
Absolut. War eine Klatsche, kann man sagen, leider. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ja mit diesem Hot-Take reingegangen, dass Stuttgart da den Bayern auch auf im Ende gefährlich wird. Aber wir sind ja auch in der ersten Folge, das bedeutet auch gewisse Overreactions sind an der Tagesordnung. Und so wie es gerade aussieht, werden die Bayern auch wieder durchmarschieren zur Meisterschaft, leider. Und das haben sie auch bewiesen in einem Spiel gegen einen guten Verein. Man muss natürlich sagen, letztes Jahr Leipzig 6-0 weggeputzt, sagt nicht alles über den Gegner aus, aber sagt halt viel über die Bayern aus. Und deswegen, ja, ist irgendwie ein bisschen schade gewesen, dass es da doch nicht das spannende Spiel wurde, was es ja teilweise war. Ich fand da so nach diesem 1-1 hatte ich trotzdem kurz das Gefühl, oh, das wird vielleicht gefährlich. Aber letztlich haben die Bayern dann gar nichts angerennen lassen. Und das ist einfach so ein bisschen das Schade.
Da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist Joshua Kimmich hat es bei dem neu eingeführten, unsäglichen On-Field-Interview direkt nach Abpfiff auch gesagt, es ist irgendwie ein typisches Spiel gegen den VfB gewesen. Über lange, lange Strecken halten sie sehr gut mit und irgendwann brechen sie dann doch ein, komischerweise. Und das stimmt ja wirklich. Also es ist ja, du machst das 1-1 in der 52. Dann kriegst du halt im direkten Gegenzug das 2-1. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber eigentlich bist du noch mitten im Spiel. Und dann kriegst du halt so ein saudummes, also wirklich so ein richtig blödes Eigentor, gell? Und das ist dann halt wirklich so ärgerlich. Ja. Und das ist vor allem, da kannst du ja wirklich niemandem Vorwurf machen, er rutscht halt einfach blöd weg. Es hat davor stundenlang geregnet, der Boden ist seifig, matschig, der rutscht weg, dann ist es das 2-1, das 3-1 und dann ein 3-1 in der Allianz Arena, da kommst du halt nicht mehr ran.
Ja, ja, das ist, also, es kommt zur Unzeit, das Tor. Vor allem, man hat es so eben das Gefühl, dass es irgendwie noch weitergehen könnte. Aber ja, es gehört halt manchmal im Fußball dazu und die Bayern sind halt dann doch manchmal zu stark einfach. Und ich muss auch sagen, wenn ich so gerade an das Spiel nachdenke, es ist auch irgendwie wieder schon so lang her. Es ist so viel passiert. Deswegen, ich hatte auch schon wieder so ein bisschen vergessen, dass es natürlich dieses grandiose Eigentor war von Wagnermann, der auch hervorragend echt gespielt hat. Und dann, das ist auch so ein bisschen Wagnermann-mäßig. Ist wirklich der Benzemaini vom VfB Stuttgart und irgendwie hopp und top vom Himmel bis in die Hölle, alles dabei. Aber ja, es hat irgendwie, ich finde, und dann können wir vielleicht auch mal direkt weitergehen, es ist, ich bin so in diese, ich finde so, ich muss dir jetzt mal was gestehen. Ich muss dir irgendwie was gestehen. So, letzte Woche, als wir aufgenommen haben, bis Freitag, auch das Spiel, ich war nicht in Fußballstimmung. Ich war nicht in Fußballstimmung. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich habe die News nur so sporadisch verfolgt, ich habe kein Elf-Freunde-Spezial mehr gekauft. Klar, ich habe die Artikel dann teilweise gelesen, aber ich hatte nicht diesen Schmöker zu Hause liegen, in dem ich mal immer wieder reinschaue und die Lust steiger für die Bundesliga. Und dann habe ich diese Konferenz angeschaut. Die Konferenz um 15.30 Uhr.
Und auf einmal hast du wieder Spaß.
Ohne Spaß, die ersten Minuten waren wieder so geil. Die waren wieder so geil, die haben so gebockt. Auch mit einem, ich würde sagen, großen ganzen Happy End, weil halt die Retortenvereine, die sogenannten Vereine verlieren. Das ist natürlich auch herrlich. Und irgendwie, das hat es genau gebraucht in dem Moment, weil ich war schon wieder an dem Punkt, warum tut man sich das an, wenn man der Meisterschaft schon feststeht? Wenn der Absteiger noch nicht feststeht, aber schon, also sage ich mal, die Tabelle am ersten Spieltag gefühlt gesettet ist. Und dann hittet so eine Bundesliga-Konferenz einfach nochmal anders. Und es macht dann schon mehr Freude, wieder auf die Saison und deswegen kam die zur rechten Zeit. Also ich bin tatsächlich dadurch auch wieder so ein bisschen nochmal wieder gehypt worden auf diese Saison und das freut mich halt besonders.
Ja, es war halt eine extrem torreiche Konferenz, muss man einerseits sagen, aber torreich kann ja auch extrem langweilig sein, wenn es einfach nur sehr eindeutige Spiele wären. Aber genau das war ja eben nicht der Fall. Du hast halt eben ein 3-2 in Elversberg, du hast ein 3-3 Union Frankfurt, du hast ein 3-2 Köln gegen Hoffenheim. Das sind ja alles torreiche Spiele, die aber ja eben nicht 5-0, 4-0, 3-0 ausgehen, sondern halt eben sehr, sehr spannend. Klar hast du natürlich auch mit Leipzig-Gladbach eine sehr einseitige Nummer, mit Mainz gegen Paderborn eine Nullnummer, aber die werden ja dann auch nicht so sonderlich viel gezeigt in der Konferenz, das ist dann auch fair enough. Jetzt mal angefangen, wenn du schon mit der Konferenz hier um die Ecke kommst. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal über deinen SC ausquetschen, aber wenn du jetzt schon mit der Konferenz hier um die Ecke kommst, dann müssen wir natürlich über das Spiel schlechthin sprechen von dem Spieltag, weil es war
stimmt,
ja
das ist gar nicht
der allererste Bundesliga-Auftritt, der allererste Bundesliga-Auftritt aus der Saarländer aus Elversberg. Die Pöllenschlucker aus Leverkusen empfangen durften und sie herzlich willkommen geheißen haben mit einem sehr schnellen Doppelpack und es stand sehr, sehr schnell 2-0. Das ist mal ein Einstand nach Maß, oder?
Das schnellste 2-0 für einen Aufsteiger jemals und ich habe auch gelesen, das Pharma-Duell fand ich auch gut, weil Hülo Pharma ja, glaube ich, auch der hinter Elversberg steht, auch so ein bisschen so ein Hoffenheim 2.0, aber man muss schon sagen, nochmal mit einem anderen Vibe, nicht diesem ekelhaften ja, irgendwie Allerweltstadium, sondern auch so noch ein bisschen, das ist ja wirklich so geil. Auf der einen Seite sieht es wirklich aus wie so ein Trainingslager, Trainingsspiel-Charakter und überragend. Also ist natürlich überragend. Gerade Leverkusen, finde ich, hat sich in den letzten 2 Jahren, ich muss sagen, auch so ein bisschen zu so einer Unsympathen-Mannschaft entwickelt. Konnten irgendwie diesen Charme der Alonso-Jahre überhaupt nicht halten, auch mit Erik ten Hag und auch Hjulmand nicht. Und deswegen muss ich sagen, hat es mich auch so ein bisschen gefreut, dass die da auch mal ein bisschen auf den Sack bekommen. Tabsoba macht direkt 2 Fehler als neuer Kapitän. Also da läuft wirklich noch gar nichts. Also es ist wirklich Ten Hag-esk, wie man so schön sagen könnte. Es erinnert zumindest an die letzte Saison am Anfang. Und man muss einfach sagen, Elversberg, ganz einfach Chapeau, gute Arbeit geleistet. Mhm. Ich möchte auch mir hier direkt eine Overreaction anbringen und an meinen Hot-Take erinnern, dass Elversberg in der Liga bleibt. Und,
Aber das ist kein Hot-Take.
Das ist nach dem Spiel kein Hot-Take mehr, muss man sagen. Das ist
war auch davor schon kein Hot-Take.
Fandest du?
Also ein Hot-Take fand ich, ist es nicht, weil ich finde, sie haben sehr, sehr gute Chancen und in den letzten Jahren haben auch immer wieder Aufstiege bewiesen, dass man sehr gut die Klasse halten kann, dass es schon ganz gut funktioniert. Und Elversberg geht es ja wie Schalke, sie müssen ja eigentlich nur 2 bis 3 Teams finden, die hinter sich bleiben. Und ich glaube, mit Paderborn hast du da auf jeden Fall schon mal einen. Und aus Elversberger Sicht würden die wahrscheinlich sagen, ja, die Schalke lassen wir auch hinter uns. Aber das ist an einem anderen Punkt. Ich finde das eigentlich sehr spannend, dass du das sagst, Chapeau Elversberg, weil natürlich, sie sind sehr, sehr euphorisch, sie sind sehr, sehr offensiv gestartet, ziemlich hochgepresst, hoch angelaufen, schnelle vertikale Spiele, Pässe gespielt, um direkt eben ins letzte Drittel zu kommen, direkt zum Torabschluss zu kommen. Das ist ja auch die Philosophie, die Vincent Wagner in der zweiten Bundesliga schon geprägt hat. Und er hat ja auch vor der Saison gesagt, er hat das mit der Vereinsführung so besprochen, er will diesen Fußball weiterspielen, auch in der ersten Liga, auch wenn das wirklich
aber das sagen ganz viele Aufsteiger und steigen gnadenlos
jetzt
ab.
Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Lass mich da bitte aussprechen. Du darfst jetzt auch noch nicht von einem Spiel Rückschlüsse ziehen.
Ja, auf die ganze Saison. Okay. Ja, aber.
Ich möchte an dieser Stelle nämlich wirklich sagen, Leverkusen hat sie unfassbar dazu eingeladen, dass das aufgeht, weil Leverkusen einfach Riesenböcke geschossen hat. Und B, sie haben bei beiden Toren auch ein bisschen Glück. Die müssen so nicht fallen, genau. Und wenn du dann so spielst, dann geht sich die Rechnung aus. Und dann führst du halt schon mal 2-0, dann machst du dann das 3-0. Dann tut sich Leverkusen natürlich auch extrem schwer. Aber du musst halt eigentlich sagen, das hätte genauso gut nach hinten losgehen können. Also das ist schon eine sehr, 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 sehr risikobehaftete Spielweise. Und da werden wir auch gleich bei Schalke noch dazukommen. Ich sehe bei dem Spiel extrem viele Parallelen. Und deshalb, deshalb hat man jetzt diesen Reflex, so etwas hochzujatzen.
Das muss man ja.
Safety-Klasse halten.
Aber wann hat man das? Also ich muss sagen, in der Konferenz, es war schon geil, dass du halt, du gehst halt davon aus, ja, wenn dieser Torschrei kommt, das ist ja dieser. Der Charme der Konferenz ist ja, dass du, okay, für wen ist das Tor gefallen? Das ist ja die große Frage immer. Und dann gehst du halt immer nach Elversberg, denkst du, ja, jetzt Patrick Schick, Doppelpack und was weiß ich. Und dann steht's da halt 3-0. So, ja. Ich hab auch ein bisschen später in der zweiten Halbzeit zugeschaltet, da stand's 3-0. Also wo ich so dachte, das ist schon stark. Und eben Elversberg ja auch so ein bisschen verlacht. Und ich habe ja auch diesen Fakt reingeschickt, das wusste ich auch nicht, dass es ja der 4. Verein schon vom Saarland ist, der in der Bundesliga spielt. Ich dachte kurzzeitig, das wäre der 1. Verein. Aber es ist der 4. Verein und 11 Bundesländer haben weniger Vereine gestellt.
Also Saarbrücken war ja, glaube ich, sogar Gründungsmitglied der Bundesliga, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und jetzt musst du mir noch weiterhelfen, weil ich kenne tatsächlich, abgesehen von Saarbrücken, eigentlich keine einzige andere Stadt aus dem Saarland.
Saarlouis noch und ich hatte, es ist natürlich peinlich, also seit 33 Jahren gab es keinen saarländischen Erstligisten. So wird ein Schuh draus, aber Saarbrücken war natürlich noch drinne, Saarlouis war noch drinne und ich glaube, der FC Homburg war noch drinne.
Wahnsinn. Krass.
Aber nee, das ist auch Halbwahrheiten hier gerade, die ich verbreite.
Aber das Bundesland Saarland, das ist ja oft überrepräsentiert, auch in der Bundespolitik, wie wir beide wissen. Also das ist irgendwie, die sneaken sich immer hier und da irgendwie mit rein. Und dann denkt man sich, warum ist dieser kleine Fleck, warum ist dieser winzige Fleck Erde eigentlich so stark repräsentiert?
Absolut. Also das ist eine sehr gute Frage, wobei eben im letzten Jahr nicht so stark. Aber eben, sie haben sich gut präsentiert und ich finde halt auch eben, gegen Leverkusen kann man das auch mal gut machen. Die haben sich ja noch ein bisschen rangerobbt, aber war auf jeden Fall doch relativ deftig. Kurz noch zum anderen Spiel. 3-3. Union Berlin gegen Frankfurt. War natürlich auch ein Banger hier mit Atubolu direkt im Tor. 3 Tore kassiert. Ich habe, glaube ich, in die Gruppe reingeschrieben, Eintracht Frankfurt macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben letzte Saison. Also irgendwie 3 Tore kassieren. Wie auch einfach, man muss das auch einfach mal als Football Heritage bezeichnen, dass einfach die Frankfurter es nicht hinbekommen, ihre Abwehrlinien, sage ich mal, zu richten und mit immer wieder, also irgendwie so fast schon ein bisschen wahnsinnig, immer das Gleiche zu probieren und zu hoffen, dass was anderes rauskommt. Und
zumal ein anderer Trainer auf der Bank sitzt.
Ja, genau. Und dann einfach nochmal mit Robin Koch. Warum eigentlich nicht nochmal mit Robin Koch und Arthur Theater starten? Warum eigentlich nicht? Hat ja auch gut funktioniert davor. Und dann eben aber trotzdem, das ist ja immer diese launige Diva vom Main, von der man ja auch spricht, dann vorne halt mit so einem Ednur Talib einfach so einen Wahnsinnsstürmer zu haben, der dann 3 Dinger reinschiebt. Das ist halt einfach geil.
Kurz zu deren Verteidigung. Theat hat nicht gespielt, sondern Malus oder Maluze. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Aber du hast natürlich absolut recht. Es ist wirklich komplett angeknüpft an der vorherigen Saison. Vorne hui, hinten pfui, hat man früher gesagt. Das zeigt sich dem Spiel auch. Wobei ich wirklich sagen muss, in Köpenick sind schon ganz andere Teams gescheitert. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz hartes Pflaster. Und gerade im ersten Spieltag. Und Union wird auch dieses Jahr wieder die Klasse halten. Und die werden auch dieses Jahr wieder irgendwann random auf Platz 11 oder 12 landen und jeder wird sich denken, wie sind die denn da gelandet, weil schön spielen die nicht. Und das haben sie ja diese Woche nicht auch wieder nicht gemacht. Deshalb, es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel gewesen. Mich interessiert jetzt vielmehr die Personalie Atubolu. Was sagst du da jetzt dazu? Er wollte ja eigentlich von Freiburg weg, um den nächsten Schritt zu machen. Ja. Ist das jetzt dieser erhoffte nächste Schritt?
Nein, ist er auf jeden Fall nicht. Also zumindest diese Saison nicht. Natürlich weiß man jetzt nicht, wo sie am Ende landen. Wenn sie, keine Ahnung, doch Champions League spielen am Ende, dann war es vielleicht doch der richtige Schritt, aber momentan nicht. Ich glaube, da wurde echt viel dazu schon gesagt, auch eben das Wort verzockt in den Mund genommen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag ihn zu sehr, um mich jetzt da irgendwie negativ zu äußern oder irgendwie mich drüber lustig zu machen. Ich schätze ihn sehr. Ich glaube, es ist ein sehr guter Keeper. Ich fand, in Freiburg hat er eine sehr geile Entwicklung genommen und es tut mir einfach leid, dass es, glaube ich, nicht so lief, wie er sich es gedacht hat. Und man muss ehrlicherweise sagen, diese Sportagentur, die er sich dann praktisch am Anfang des Jahres eben unterstellt hat, ist halt auch einfach, ja, das ist halb kriminell, was die halt da gefühlt machen. Und deswegen kann er da, glaube ich, nur in Teilen was. Aber er hat die richtige Entscheidung getroffen, indem man gesagt hat, jetzt mache ich sie wieder selber, zusammen mit einem Anwalt. Ich glaube, das ist für seine Karriere sicherlich die richtige Entscheidung. Ich glaube, für die Frankfurter Eintracht ist es ehrlich gesagt eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung, weil du damit einen sehr, sehr guten Keeper hast, der viel redet, der selbstsicher ist, der wirklich die letzten drei Saisons durchgehend gespielt hat und eben genau das Gegenteil von einem Zetterer oder einem Carlos Santos ist und trotzdem jung ist und ein gewisses Entwicklungspotenzial auf jeden Fall noch mitbringt. Deswegen, ich glaube, für die Eintracht ist es auf jeden Fall eine richtige Entscheidung gewesen. Jetzt müssen sie nur noch die Abwehr da vorne ein bisschen hinkriegen, weil das kann Atubolu auch nicht allein richten. Aber insgesamt natürlich für ihn wahrscheinlich eher am schlechtesten gelaufen. Am Ende spielt der Stamm bei den Bundesligisten zwar ohne europäische Beteiligung, aber in Freiburg hat der Conference League gespielt. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt vielleicht ein kleiner Karriereknick war, wie man so schön sagt, aber nichts daran ändern wird, dass er irgendwann mal auch ein internationaler Top-Torhüter wird.
Ich würde an der Stelle mal die kühne und sehr bestreitbare These wagen, dass mit Blick auf seine persönliche Nominierung für einen etwaigen DFB-Lehrgang er sich damit vielleicht dennoch bessere Chancen erarbeitet hat, obwohl er ja keinen europäischen Fußball mehr spielt. Das hat, glaube ich, damit, also ich erkläre mir das damit, dass der SC Freiburg halt leider Gottes, obwohl sie jetzt wirklich über viele, viele Jahre konstant im europäischen Geschäft vertreten sind, letztes Jahr in der Europa League-Finale gespielt, glaube ich trotzdem, dass du halt, wenn du bei Freiburg spielst, immer ein Stück weit unterm Radar fliegst, beziehungsweise du hast, glaube ich, immer noch dieses Dorfclub-artige an dir dran.
Ja, auf jeden
Und ich glaube, wenn du halt bei Eintracht Frankfurt ist halt so von der Strahlkraft her einfach der größere Verein. Und ich glaube, vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht im nächsten Jahr, die werden sich ja auch wieder europäisch qualifizieren, würde ich jetzt mal später davon ausgehen, auch wenn der Saisonstart
gesetzt
wurde. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sich wieder europäisch qualifizieren, zumindest für die Conference League, da qualifiziert sich ja die halbe Liga für. Hat er, glaube ich, sich für seine persönliche Entwicklung einen Gefallen getan, dass er, glaube ich, auch für internationale Vereine dadurch vielleicht mehr auf der Bildschirmfläche gelandet ist.
Ja. Absolut. Da stimme ich dir tatsächlich auch zu. Das sieht man ja auch am Fall Ginter. Wenn der bei Dortmund gespielt hätte wie Anton, also wenn du den Anton-Ginter-Switch gemacht hättest, wäre Ginter zu WM. Das ist einfach, das ist wirklich klar. Also ich auch nochmal gesehen, das Spiel gestern mit Ginter, kommen wir gleich dazu. Das ist, ich würde jetzt nicht sagen Weltklasse, das wäre vermessen, aber es ist so gut, in Teilen schon, dass es einfach, also Nagelsmann, Gott sei Dank, weg, weil diese Personalentscheidungen, die rächen sich jetzt gerade auch nochmal alle, finde ich, auch mit Blick auf El Mala und so. Auf jeden Fall Atubolu und die Eintracht, und ich stimme dir zu, auf jeden Fall wird er sich da ein bisschen mehr ins Geschehen spielen können, gerade was auch die nationalen GF angeht, gerade was internationale Topclubs angeht, weil die haben die Eintracht auf jeden Fall schon länger auf dem Zettel als jetzt vielleicht Freiburg, obwohl, glaube ich, auch Freiburg durch diese Beteiligung im Europa-League-Finale, glaube ich, da schon nochmal so einen Step abgemacht hat, weil da schauen dann doch relativ viele drauf, und wenn man sich fürs Finale qualifiziert, das ist schon nochmal ein Schritt. Das heißt jetzt nicht alles, aber ist auf jeden Fall ein Statement. Und trotz allem würde ich sagen, dass gerade was die Bundesliga angeht und potenzielle DFB-Nominierungen eher bei Eintracht Frankfurt, wenn er denn auch mal performt, das muss natürlich auch immer noch passieren, er muss natürlich schon gut, sehr, sehr gut sein, muss natürlich wird, und wenn es halt so bleibt, sehr viele Gegentore trotzdem bekommen. Und ja. Das ist halt auch immer so ein bisschen, dafür kann der Keeper dann häufig so mittel was. Das ist immer halt die Frage.
Ist halt leider Gottes mit die einzige Statistik, an der man einen Fußballtorhüter bemessen kann oder bemisst. So, natürlich, es gibt immer noch so Paraden und so, ja, aber das ist halt immer so schwammige Statistik, ne?
Es gibt ja Expected Goals.
Ja, dafür kann er ja auch nichts.
Naja, es gibt ja so eine Statistik praktisch, die Expected Goals und die Tore, die du bekommen hast, und das musst du dann voneinander abziehen, dann hast du so eine Statistik. Aber tatsächlich gebe ich dir recht, es ist nicht so viele aussagekräftige Statistiken, wie es jetzt bei Feldspielern gibt. Wie auch immer, ich hoffe natürlich für ihn, dass es klappt. Was mich jetzt noch von dir interessiert, weil du hast jetzt gerade gesagt, ja, die Eintracht qualifiziert sich wieder international. Ich stelle da mal einfach gegen dich, ich glaube überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die richtig abkacken jetzt.
Nein, nein, nein. Ich glaube nämlich, dass du hast mit dem Kader, glaube ich, wirklich mittlerweile ein sehr rundes Konzept. Und wenn Ednu Talib fit bleibt, beziehungsweise wenn der Kader, so wie er ist, fit bleiben sollte, dann hast du eigentlich, das ist ein absolut mindestens Conference-League-reifer Kader, vor allem mit Blick auf die Offensive. Und eine Defensive kriegt man über so eine Spielzeit stabilisiert. Dann hast du Adi Hütte, du hast einen sehr erfahrenen Trainer, der war schon bei dem Club, der weiß, wie der Club funktioniert, der kann hier und da die Strippen ziehen. Dementsprechend glaube ich, das ist schon keine schlechte Sache.
Aber wenn, also Markus Krösche wird ja immer so als das Diamantauge bezeichnet. Und das war er sicherlich auch. Ne? Er hat ja die einen.
Ja, aber die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei.
Genau, aber ich habe nämlich auch das Gefühl, jetzt ist es auch eine Overreaction. Das ist eine schöne Folge Overreactions jetzt gerade. Ich habe nur das Gefühl, dass die Frankfurter Eintracht wieder im Liga-Mittelfeld versinkt. Und zwar, weil eben diese Diamantauge-Zeit vorbei war. Vielleicht war da nämlich auch einfach ein bisschen Glück dabei. Safe, das ist ein Mann, der sein Fach kennt, der hat viel Ahnung vom Fußball, der hat auch echt geile Verpflichtungen gemacht und da hat die Eintracht auch mega profitiert. Ich meine natürlich jetzt auch mit Brown wieder einen riesen Transferplus reingeheimst. Aber ich sehe immer noch nicht ganz genau, wo, also, und weil das sind eben diese Spieler, die Eintracht eben getragen haben. Wenn man sich jetzt mal die Saisons ohne Amamouche, ohne Ekitike, ohne mal einen André Silva, ohne einen Kolumani vorstellt, dann landet die Eintracht nicht unbedingt auf den internationalen Plätzen. Und deswegen, wenn, und das hatten sie letzte Saison eben, weil Usun sich so früh verletzt hat, auch nicht, diesen Outbreak-Spieler. Wenn sie das nicht haben.
Deshalb meine ich ja, wenn die fit bleiben, wenn ein Ednu Talib, wenn ein Usun fit bleiben, die fit bleiben, dann können sie eine Mannschaft. Du hast ja gerade argumentiert, dass es mit den anderen Spielern auch gereicht hat. Dementsprechend würde ich sagen, wenn die eben ihr Potenzial, ihr volles Potenzial wirklich ausgeschöpft bekommen, dann kann es reichen unter der Prämisse, dass dieses System ins Laufen kommt. Das ist, glaube ich, eine Mannschaft, ein Verein, der muss einmal ins Laufen kommen. Die müssen mal 2, 3 Spiele in Folge gewinnen. Vielleicht mal nur ein Gegentor statt 3 kassieren oder ähnliches, dann kann es so eine Eigendynamik entwickeln. Und das kann ich mir bei Frankfurt sehr gut vorstellen, weil sie haben halt auch eine starke Fanbase. Das ist auch ein sehr anziehender Verein. Das ist ein sehr pulsierender Verein, eine pulsierende Stadt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn dann einmal dieses Positive wieder kommt, dass es sich dann so verselbstständigt und dass es dann so ins Laufen kommt. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, sie müssen ja eigentlich nur die Kleinen und Mittleren schlagen. Das geht ja nicht darum, dass du gegen Leipzig, Bayern, Dortmund, Punkte holen, Stuttgart, sondern du musst halt
mal. Aber die Kleinen, gegen Union Berlin die Punkte holen, ne?
Genau, du musst halt eigentlich gegen die Union Berlins, Bremen, Gladbach, Schalke, musst du die Punkte holen und vielleicht gegen den SC mal unentschieden spielen. So, das sind die Punkte, die du holen musst an deren Stelle, aber das ist auch in die Glaskugel geguckt, genauso wie du in die Glaskugel sagst und du hast ein schlechtes Gefühl dabei. Also dementsprechend.
Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl.
Jetzt bleiben wir doch mal ganz kurz hier bei unseren Vereinen. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gequatscht und wir wollten eigentlich in dieser Folge unseren Verein eigentlich mehr Zeit einräumen. Dementsprechend kommen wir doch mal zum SC. Wir gehen chronologisch vor. Wir haben uns ja den Sonntag geteilt am ersten Spieltag, der liebe SC Freiburg und Schalke. Und ihr durftet das erste Spiel bestreiten. Und es war eine sehr eindeutige Nummer gegen Werder Bremen. Bremen hatte absolut überhaupt gar keine Chance. Wir brauchen eigentlich gar nicht darüber reden, ob jetzt Freiburg so gut war oder Bremen so schlecht. Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem, weil also meine Erkenntnis aus dem Spiel, die ich mitgenommen habe, wirklich primär, oh Gott im Himmel, um Bremen sieht es wirklich ganz, ganz schlecht aus dieses Jahr. Ja. Also die müssen ja wirklich gucken, wo sie bleiben. Also ich glaube, die haben sich einfach von diesem Füllkrug-Transfer erhofft, dass er jetzt der Messias ist und wieder den Erfolg nach Bremen bringt. Aber ich habe da wirklich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Nichtsdestotrotz, extrem souveräner Auftritt deiner Freiburger. Ja. Und bevor wir zum Spiel kommen, würde mich interessieren, wie geht an Noah Brian, wie geht ein Freiburg-Fan denn mittlerweile eigentlich in so Spiele rein? Weil ich muss ja sagen, als Schalke-Fan bist du prinzipiell früher eigentlich in jedes Spiel reingegangen mit dem Gefühl, wir gewinnen hier. Weil eigentlich warst du immer ein Champions-League-Aspirant. Du bist immer in das Spiel mit reingegangen. Wir sind der Favorit, wir gewinnen das Spiel. Mittlerweile gehe ich jetzt natürlich in die Spiele rein und denke mir, hoffen wir, dass wir einen Punkt holen. Genau. Wir sind jetzt ganz klarer Abstiegskandidat als frisch gebackener Aufsteiger. Jetzt hat sich die Rolle von Freiburg über die letzten Jahre immens geändert. du bist ja bis vor ein paar Jahren mit Sicherheit auch als Underdog in die Spiele reingegangen. Wie gehst du jetzt in so ein Spiel gegen Werder Bremen rein?
Ja, also ich würde sagen, ich bin jetzt jemand, der sehr pessimistisch immer ist, was so Sport angeht oder Fußball angeht. Deswegen, ich gehe schon auch immer noch ins Spiel rein mit dieser hoffentlich verlieren wir nicht Attitüde. Aber ich muss schon sagen, dass es gerade eben gegen Gegner wie Bremen, also ich habe da auch, also ich war zu 100% sicher, dass wir das gewinnen. Auch im Tipp, ich habe 2-1 getippt, natürlich so ein bisschen langweiler Tipp. Aber ich habe da, muss ich ehrlicherweise sagen, an keiner Sekunde gezweifelt. Weil, und das ist halt eben dieser Unterschied bis vor ein paar Jahren, wir gegen solche Teams wie Bremen, die jetzt halt noch mit unten mitspielen, einfach sehr, sehr stark sind, gerade zu Hause halt auch eine wirklich sehr starke Kraft haben. Und ich war aber nicht damit, also man muss ja, ich habe so, glaube ich, einen Screenshot reingeschickt von den letzten Ergebnissen vom SC. Es war 4-1 gegen Motherwell, es war 5-1 gegen Düsseldorf, es war 3-1 gegen Motherwell, das war 3-0 gegen Crystal Palace, 4-1 gegen Bremen. Also die sind halt auch gerade einfach wirklich noch voll drinne schon. Also die hatten ja schon einfach mehr Spiele durch die Conference League, das heißt, die waren noch mehr drinne als Bremen. Aber es war natürlich ein Klassenunterschied am Ende. Gerade eben im Vergleich der Stürmer kann man es ja mal festmachen. Matanovic, der die Bälle eben festmacht, dribbeln kann, die Bälle verteilt, den Spieler umspielt, Rückpass, das Tor selber macht, Haaland-esque mäßig. Und auf der anderen Seite ein Füllkrug, der halt spielt wie in der zweiten Liga. Das ist halt ein zweiter Ligaspieler gerade. Der wird sicherlich auch mal eine Form wieder haben, wo er vielleicht Bundesliga spielen kann. Aber momentan ist er zweite Liga, weil genau die Sachen, die er macht, also zum Beispiel, glaube ich, vor dem 3-0, den Ball soll er festmachen. Konnte er vor 3 Jahren bei der WM und bei der EM? Kann er nicht mehr. Die Bälle fallen weg, die Bälle kommen sofort zu Freiburg zurück. Macht natürlich auch, macht Freiburg auch gut, ist natürlich am Ball, aber es ist halt einfach keine verlässliche Quelle mehr für Ballsicherung im Mittelfeld. Und das ist halt einfach so ein bisschen, wenn man das Spieler für Spieler vergleicht, dann sind wir halt ganz schnell immer bei den Freiburger Spielern, die einfach einen Ticken besser sind. Und das führt natürlich dazu, dass man dann eben einfach solche Spiele so krass gewinnt, vielleicht ein bisschen Glück dabei hat, aber es einfach auch dann erzwingt, gerade eben vom 1-0. Sorry, jetzt habe ich so einen ewigen Monolog gehalten.
Nee, also du hast ja vollkommen recht, aber die Personalie Füllkrug kann man ja auf jeden Fall ins Visier nehmen an der Stelle, aber ich glaube, dass bei dem einfach ganz drastisch Spielpraxis fehlt. Also der hat ja über die letzten 2-3 Saisons so wenig gespielt, der muss das sich jetzt erstmal wieder zurückholen. Der braucht jetzt wahrscheinlich wieder einfache, gute Aktionen, da, wie du sagst, da mal einen Ball festmachen, da mal einen Zweikampf gewinnen, da mal ein Luftduell gewinnen, vielleicht mal ein Tor auflegen, vielleicht sogar mal eins machen. Und dann, glaube ich, so über die Routine wird er sich, kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder einfinden. Und dann kann der Bremen auch weiterhelfen, da bin ich mir ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir gar nicht so viel über Bremen reden, weil die waren einfach nur gottlos schlecht. Viel mehr wird mich interessieren beim SC mit Matanovic und Scheren. Das sind zwei Spieler, die eigentlich in der letzten Spielzeit ja noch eher so als Joker reingekommen sind. Das waren ja eher so Kategorie Ergänzungsspieler. Die haben diese Rolle. Ja, hier und da hat er auch mal so seine. Also ich hatte den eine Zeit lang auf Kickbase, erinnere ich mich. Und da habe ich ihn wieder verkauft, weil er nie von Anfang an gespielt hat. Haben ihre Rolle jetzt so als Stammkräfte schon gut angenommen, oder?
Ja, das ist auch, finde ich, eine Erkenntnis aus den Spielen auch schon davor. Man sieht halt, also dieser schleichende Wandlungsprozess, der ja schon, ich würde sagen, vor 2-3 Saisons eingesetzt hat. Grifo, Günther, Höhler, die drei Granden, die auch schon, keine Ahnung, um den Aufstieg 2016 mitgespielt haben. Die werden so langsam, da ist eine Wachablösung, findet gerade da statt. Und das war schon letzte Saison zu sehen, da haben sich Grifo und Scherhan so die Spielzeiten geteilt mit leichten mehr Spielzeit für Grifo, und das hat sich jetzt geändert, weil Scherhand jetzt eben der flexiblere, schnellere und chancenkreierendere Linksaußen ist und das halt auch einfach das Spiel mehr an sich reißt. Genauso mit Matanovic vor Höhler. Einfach technisch nochmal gefühlt zumindest ein Level up, und das sieht dann einfach nochmal viel besser aus und auch ein besseres hat sich weiterentwickelt.
Oder? Also
genau, Wachablösung, Generationenwechsel, nenn's wie du willst, aber ich glaube, Grifo und Günther haben nicht mal mehr gespielt. Und das ist natürlich gesund, weil die Spieler können ja nicht ewig auf diesem Prime, auf diesem Peak sein, das ist ja klar. Aber es ist natürlich auch immer wieder für Spieler wie Günther und Grifo, die einfach wirklich jahrelang Minuten um Minuten gespielt haben, ohne Wenn und Aber, halt, glaube ich, auch nochmal was Neues und auch als Fans dann eben auch.
Ja, ganz spannend finde ich Beste, den hast du gerade in so einem Halbsatz erwähnt. Der ist jetzt eigentlich auf dem Level, das er hatte bei Heidenheim, oder? Der ist ja jetzt eigentlich auf dem Level, das man sich erhofft hat bei der Verpflichtung, als man ihn aus Lissabon geholt hatte. Weil ich fand, letztes Jahr war der hier und da noch eher stümperhaft, unglücklich teilweise sogar. Du hast ihm angesehen, dass auch da Spielpraxis nicht da war, da war kein Selbstbewusstsein da, da hat so ein bisschen die Souveränität in den Aktionen gefehlt. Das ist jetzt ziemlich zurückgekommen, oder? Also der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, was ich gesehen
habe. Ja, ist absolut. Ja, das ist Unterschied wie Tag und Nacht, muss man sagen. Deswegen spielt er auch die ganze Zeit. Und tatsächlich, und das ist ja das Schöne oder das Spannende gerade, was, dass wir halt auch in der Breite des Kaders halt wahnsinnig gut aufgestellt haben. Du hast einen Cyriac Irie, der, finde ich, Spielertyp Doan ist, der einfach durch seine Kraft, aber auch durch seinen Spielwitz einfach extrem viel reinbringt. Du hast auf der Stürmerposition immer noch einen Lukas Höhler. Du hast einen Goto, der auch schon zweimal getroffen hat, ein japanischer Stürmer. Du hast mit Yannick Engelhardt.
Suzuki.
Suzuki ist ja schon da. Von der Breite her auch gesprochen. Du hast mit Yannick Engelhardt, Becker Jimas, Rosenfelder, Philipp Treu. Das sind jetzt alles Spieler, die auf der Bank saßen, außer Engelhardt. Einfach auch nochmal in der Breite Bundesligaspieler, die bei anderen Vereinen sehr wahrscheinlich auch Stamm spielen würden. Und das ist, finde ich, schon bezeichnet dafür, dass einfach auch dieser ganze Kader sehr, sehr gut, zumindest jetzt bis zum heutigen Zeitpunkt, ausgesucht wurde, zusammengestellt wurde. Yamamoto, der jetzt noch gerade verletzt ist und nicht weiter dazukommen konnte, der sicherlich auch perspektivisch stark sein könnte. Und das sieht schon auf den ersten Anblick auf jeden Fall sehr nice aus und lässt so hoffen, dass, und jetzt kommen halt Overreactions, dass es halt doch wieder in die Top 5 geht.
Das wollte ich gerade fragen. Ich wollte gerade sagen, bei Elversberg sind wir uns ziemlich sicher, dass sie die Klasse halten. Bei Frankfurt sind wir uns uneins. Wo geht die Reise bei Freiburg hin?
Ja, Overreaction ist Top 5, klar. Es ist die Overreaction. Das heißt nichts. Es ist auch voll okay, wenn das nicht so wird. Das, du kennst mich da. Ich bin dann, hab da. Klar, und es ist auch wieder, also, die werden sehr großer Wahrscheinlichkeit die Klasse halten. Ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Teams, die viel schlechter sind.
Das muss auch Freiburg jetzt mal aufhören mit diesem Understatement.
Ich höre doch damit schon lange auf. Come on. Ich bin noch
unser Ziel ist der Klassenerhalt, dieses Christian-Streich-Gelaber, das kann ich nicht mehr hören. Du kannst nicht 6 Jahre in Folge europäisch spielen. Nein. Und dann dich immer noch hinstellen und sagen, wir müssen die Klasse halten.
Das sage ich auch. Das habe ich auch schon, glaube ich, letzte Saison gesagt, dass ich das für total realitätsfern halte, das immer noch eben anzubringen, dass das Ziel ist. Darum geht es auch eben nicht. Aber ob das jetzt eben Platz 10, Platz 8, Platz 5 wird, ich bin da, habe da nicht so einen großen Anspruch am Ende. Hauptsache, wir spielen irgendwo erfolgreichen und ansehnlichen Fußball und können am Ende des Tages nach Hause gehen, zufrieden. Aber eben, so ein Spiel, jetzt klar, gegen schwachen Gegner lässt natürlich auf mehr hoffen. Es lässt immer darauf hoffen, dass man eben dann doch einmal gewinnt. Und das kann die Conference League sein, das kann die Deutsche Meisterschaft sein, das kann DFB-Pokal sein. Kann irgendein Pokal sein, aber dieses erstmalige Gewinnen eines Pokals und gerade weil wir jetzt eben in den letzten 4 Jahren die Chance zweimal hatten, die ist natürlich für uns jetzt gerade so immens nahe und so immens wichtig, in dem Sinne, dass sie halt mit so viel Tragödie auch verbunden ist, mit so viel Hoffnung, dass es natürlich schon mittlerweile nicht ein Ziel ist, aber natürlich der Traum, die Vision. Und wenn man solche Spiele sieht, dann hofft man, dann reagiert man eben so, wie ich jetzt gerade reagiere.
Es wäre euch auch sehr zu wünschen, dass da mal ein Team mit nach Hause kommt, oder? Es wäre auch dir persönlich einfach sehr zu wünschen.
Ich weiß nicht, wie sich's anfühlt, ehrlicherweise.
Ich würde es dir gönnen. Das ist eine Sache, die habe ich dir zumindest voraus mit dem Pokalsieg 2011.
Ja, und ich glaube, das ist. Ich habe den WM-Titel 2014 erlebt. Das war schon krass. Und ich muss sagen, ich glaube, für die Stadt ist es nochmal ein anderes Level. Egal welcher Pokal. Mm. Und ich glaube, gerade eben das DFB-Pokalfinale, was wir so knapp verloren haben, das hat sehr tiefe Wunden gemacht. Auch mit diesem Once-in-a-Lifetime-Moment, weil du es halt nicht weißt, ob es nochmal vorkommt. Deswegen wäre es halt noch natürlich zu wünschen. Und eben, ich glaube, um es jetzt mal, sag ich mal, möglichst vernünftig zu formulieren. Diese Mannschaft ist sehr gut. Ist sehr solide aufgebaut, sehr klug zusammengestellt. Ich glaube, es ist alles möglich, abgesehen von der deutschen Meisterschaft. Und wir sehen mal, was das nächste Jahr bringt. Vielleicht ist es auch nicht so stark, aber ich habe ein gutes Gefühl.
Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Mein Lieber,
du bist ja ein Freiburg-Optimist. Muss man ja sagen. Nee, du bist eigentlich ein guter Freiburg-Orakel-Optimist.
Ja, ich bin ein gutes Freiburg-Orakel, aber von mir stammt auch der Satz, dass niemand den SC Freiburg vermissen würde, wenn er absteigen würde.
Ja, das ist auch halt, das ist wirklich krass. Da muss ich auch ehrlich sagen, die Frage, ob ich jetzt nicht doch.
Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, das war zu einer anderen Zeit. Wir haben schon ganz schön viel Zeit auf der Uhr. Wir haben schon relativ viel gequatscht. Wir haben auch schon fast alles durch, eigentlich, was wir uns vorgenommen haben. Ich würde sagen, bevor wir zu meinem glorreichen S04 kommen, nehmen wir uns mal kurz einen Moment Pause, schnaufen durch und machen unser Quiz.
Das Quiz.
Das Quiz, heute wieder ohne Gast, kein VBH vs. Friends. Ich hoffe, unsere neue Rubrik ist gut angekommen. Was ich so mitbekommen habe, waren nur positive Reaktionen. Wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr euch einmal unseren Fragen stellen wollt und ihr uns Fragen stellen wollt, dann meldet euch einfach. Wir freuen uns natürlich auf jeden von euch, der es mit uns aufnimmt. Und diese Woche, mein Lieber, nimmst es du mit mir auf. Und zwar musst du heute ganz alleine ran. Du kannst nur gewinnen. Kannst nicht verlieren. Du kannst allerdings dein Wissen unter Beweis stellen, wie viel du weißt über Bundesliga-Aufsteiger. Wir haben nämlich über Elversberg schon gesprochen, wir werden gleich über Schalke sprechen. Das ist ein bisschen der Spieltag der Aufsteiger, deshalb dachte ich mir, widmen wir uns dem Thema. Und zwar spielen wir ein ganz klassisches Spiel, das wir schon öfter gespielt haben in der Form. Und zwar suchen wir gleich anhand von verschiedenen, wie sagt man, Aspekten, Fakten einen Aufsteiger. Das Spiel heißt, wer der finde den Aufsteiger sozusagen. Es ist eigentlich selbsterklärend. Der erste Aufsteiger, den wir suchen, ist aufgestiegen gemeinsam mit der Hertha aus Berlin und dem VfL Wolfsburg. Am ersten Spieltag konnte ich direkt in München bei den Bayern 1-0 gewinnen. Top-Torjäger dieser Saison war Ulf Kirsten mit 22 Toren.
Leverkusen.
Falsch. Mein Topstar.
Dynamo Dresden.
Falsch. Mein Topstar war Olaf Marschall. Schalke? Trainiert wurde meine Elf von Schalke? Otto Rehhagel.
Bremen, Kaiserslautern?
Bro, nicht blind schießen. Überleg halt kurz. Kaiserslautern stimmt.
Ja, eben.
Ja, Marschall. Digga, nachdem du erstmal fünf Vereine aufgezählt hast, kommst du mit Kaiserslautern aufs Eck irgendwann mal.
Ja, okay.
Nicht, also trainiert wurde meine Elf von Otto Rehhagel und ich schloss die Saison als deutscher Meister ab. Gesucht war natürlich der erste FC Kaiserslautern in der Saison 97-98.
Da sind die mit Wolfsburg aufgestiegen. Das war die Saison mit Wolfsburg.
Krass. Wolfsburg und der Hertha sind die aufgestiegen, genau.
Ich hatte Wolfsburg, das Ding ist, um meinen Denkprozess kurz zu erklären, ich hatte Wolfsburg früher verortet mit dem Aufstieg 93, 94 rum. Aber es stimmt, die sind natürlich Ende der 90er erst aufgestiegen. Aufgestanden. Warum sagt man eigentlich nicht aufgestanden? Auferstanden. Auferstanden aus Berlin. Also,
Kaiserslautern hast du mit mehrfachen Fehlschüssen doch richtig erraten. Nix. Vielleicht.
Es ist schon spät.
Vielleicht machst du diesmal langsam und hörst dir erstmal ein bisschen was an. Also, mit mir aufgestiegen sind der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Hertha BSC qualifizierte sich in dieser Saison mit Platz 4 für die Europa League. Am ersten Spieltag gelang mir ein Auftaktsieg
Augsburg.
Bei Cottbus mit 3-0. Falsch. Top-Torjäger in dieser Saison war Grafitsch.
In der Saison, wo sie reingekommen sind?
In der Saison, wo sie gespielt haben, in der ersten Liga. Pascal Groß gehörte ebenso wie Timo Hildebrand zu meiner Startelf.
Digga. Warte mal, kannst du mal kurz eine Sache, ich muss kurz überlegen. Also jetzt, Grafitsch war Torjäger, Top-Torjäger, 2008, 2009 muss es gewesen sein. Das heißt, wer ist in die Saison 2008, 2009 aufgestiegen? Wer ist noch mit aufgestiegen? Köln und Gladbach.
Genau.
Wir hatten noch keine Relegation. Das war dann auf jeden Fall einer von den dreien. Es gab keine Relegation. Und das könnte. Und
du Pascal hast gesagt, Groß und Timo Hildebrand.
Ja, aber wo hatten der nochmal? Ich bin ja wirklich komplett auf dem Schlauch gerade. So,
warte mal. Ich sag dir noch einen Fakt, sag ich dir noch.
Ja.
Trainiert wurde ich von Ralf Rangnick.
Ach so. Na klar. Hoffenheim.
Korrekt.
Doch, der Hoffenheim natürlich. Klar, die sind 2007, 2008 als Zweiter aufgestiegen, ja.
Genau, 2008, 2009 war ihre erste Bundesliga-Saison.
Also, du hast gut versteckt.
Die Saison hast du schnell rausgefunden, aber
ja.
Den Verein. Aber, ja.
Aber was hast du noch gesagt? Du hast gesagt, mit wem sie aufgestiegen sind und was war die zweite Fakt?
Ich sag's nochmal ganz schnell. Aufgestiegen mit Köln und Gladbach. Hertha qualifizierte sich in der Saison für die Europa League. Auftaktsieg gegen Cottbus, Top-Torjäger Grafitsch, Pascal Groß und Timo Hildebrand waren da, trainiert von Ralf Rangnick. Und mein letzter Fakt wäre noch gewesen, mein Topstar war Vedat Ibisevic.
Cottbus-Fakt hat mich rausgehauen, weil natürlich Cottbus 2018 noch neu dabei war natürlich. Ja. Aber egal.
Danke. Komm, wir machen weiter. Zwei haben wir noch dabei. Weiter geht's. Obwohl ich nur über die Relegation aufgestiegen bin, landete ich am 34. Spieltag vor meinen Mitaufsteigern Köln und Paderborn. Mein allererstes Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte setzte ich direkt mal 0-4 vor heimischem Publikum in den Sand. Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen und RB, alle Plastikvereine konnten sich in diesem Jahr für das internationale Geschäft qualifizieren. Mein Topscorer in dieser Saison war Sebastian Andersson.
Okay, ich komme gar nicht mit, weil ich bin gespannt, was du noch rausbringst. Bisher bin ich wirklich...
Ich schloss die Saison punktgleich mit meinem Stadtrivalen auf Platz 11 ab.
Auf Platz 11? Punktgleich mit dem Stadtrivalen?
Wie viele Stadtrivalen gibt es denn?
Ja, es gibt St. Pauli. Aber Hamburg? Hamburg.
Wie viel? Überleg doch erstmal, bevor du antwortest.
Union Berlin war das. Union Berlin.
Richtig. In welcher Saison?
1920 oder 2021?
1920. Noch heute lasse ich den einen oder anderen großen Club in meiner Heimatstätte verzweifeln. Ein Big City Club bin ich dennoch nicht. Mein Trainer sitzt heute bei Mainz 05 auf der Bank.
Stark. Ich muss sagen, ich finde diese Mitaufsteiger, ich denke dann immer so, das könnte ich wissen, aber wirklich Mitaufsteiger ist wirklich das Schlimmste. Du, keine Ahnung hast du da. Ich könnte nicht mal sagen, mit dem Schalke aufgestiegen ist.
Jetzt kriegst du doch hin. Jetzt kommt mal. Einen letzten noch. Und der ist schwierig, aber den kriegst du hin.
Ja, mach es. Komm rein, hau rein.
Mit mir aufgestiegen ist der SV Darmstadt.
Ingolstadt.
Mit meinem Aufstieg. Digga, Bro. Was ist jetzt los?
Alter. Wie macht Dennis Schröder? Den hier.
Was, Junge?
Eis in den Wind. Pass auf. Ich habe da eine Story dazu. 15-16 hat Freiburg in der zweiten Liga gespielt, gegen Leipzig. 15-16 wurde Leicester City Meister. Und 15-16 hat Darmstadt mit wenig Mitteln den Klassenerhalt geschafft. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Saison gehofft habe, dass drei Szenarien immer wieder passieren. Leicester gewinnt, Freiburg wird Erster vor Leipzig und Darmstadt hält die Klasse. So ein bisschen an dem Glauben an den alten Fußball noch. Das war so ein bisschen eine besondere Saison. Und deswegen weiß ich noch, dass Darmstadt und vor allem Ingolstadt damals unter Hasenhüttl, genau, extrem gut gespielt haben natürlich, mit Lukas Hinterseher unter anderem, glaube ich. Pascal Groß auch, glaube ich, sogar in der Saison.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der geilste Fakt, den ich da mitgebracht hätte, dass wenn du auf die Startelf den letzten Spieltag gegangen bist von Ingolstadt eben in der Saison, dann waren in der Startelf Danny da Costa, Martip, also der Bruder von Joel Martip, Pascal Groß, Matthew Lecky und der Torwart von Norwegen, der jetzt wieder bei RB spielt. Wie heißt er nochmal?
Nyland?
Ja, genau. Ja.
Der war auch Geister. Ja, ganz das war schon besonders. Und irgendwie, ich weiß nicht, Ingolstadt und Darmstadt, die verknüpfe ich wiederum mit der Beine. Warum auch immer. Aber schön, dass es geklappt hat. Was kam denn noch für Facts? Was hätten noch für Facts gekommen?
Mit meinem Aufstieg sicherte ich mir meine allererste Bundesliga-Saison. Ich konnte die Klasse halten. Frankfurt, Stuttgart und Hannover belegten die Plätze 16 bis 18. Mein Stadion ist mit 15.000 Plätzen recht klein. Heute bleibt es dennoch oft leer, weil ich in der dritten Liga spiele. Dann das mit den Spielern, die ich gerade aufgezählt habe. Dennoch schreibe ich derzeit Geschichte mit meinem Headcoach, Sabrina Wittmann. Man kennt mich auch als die Schanzer.
Stimmt, Ingolstadt auch wirklich richtig krasser Downfall. Und vor allem auch wirklich auch so ein bisschen so ein Ass-Verein eigentlich, wenn man so ehrlich ist.
Ja. Aber den hast du ganz stark erraten, Brian. Also
danke.
Einer von vier war ganz, ganz stark. Da ziehe ich meinen Hut
danke,
vor.
Danke, Bro.
Das war das Quiz für diese Woche.
Danke dir, es war richtig geil. Ich finde, es war sehr schwer, fand ich. Es war wirklich schwer, weil du halt so dieses dunkle Wissen hast, aber halt eben diese Mitaufsteiger, da hast du mich auch in die Falle geführt auf jeden Fall. Sehr gut, danke.
Oh, sehr schön. Sehr gerne. Ja, apropos Aufsteiger, ne? Sind wir beim Thema.
Gloria hier. Ach so, ja, da war ja noch was. Ich war gerade so, was, welcher Aufsteiger? Aber ja, über Elversberg haben wir schon gesprochen. Eigentlich sind wir jetzt schon fertig, oder? Nein, jetzt bist du,
wir haben uns das Beste, dran. Wir haben uns das Beste zum Schluss aufgehoben, ne?
Das mag sein. Also erzähl mal kurz, du hast ja jetzt vorhin gefragt, jetzt pass auf. Du hast ja vorhin gefragt, wie gehe ich in so einen Spieltag oder so ein Spiel jetzt rein? Und jetzt ist meine Frage an dich, jetzt nach 3 Jahren zweiter Liga, wo man auch mal so kurz geglaubt hat, vielleicht dritte Liga, wie gehst du jetzt in so ein Spiel rein in der ersten Liga? Ja.
Ganz, ganz schwierige Frage. Weil, also ich habe mir wirklich selten so wenig Gedanken darüber gemacht, wie viel, was sage ich denn jetzt im Podcast, was ist denn mein Standpunkt jetzt? Ich glaube, das wird so ein bisschen, ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt, dass wir über Schalke reden. Wir haben das meistens nur so nebenbei gemacht als Beiwerk. Jetzt muss ich hier wieder richtig was Stichhaltiges liefern und das ist auch richtig so. Es fiel mir gar nicht so leicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, in das Spiel bin ich reingegangen unter der Prämisse, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, dann wäre das schon richtig geil. Dann hat aber am Samstag Elversberg so geil gespielt gegen Leverkusen. Mhm. Paderborn spielt 0-0 gegen Mainz und du denkst dir, vielleicht ist ja doch was drin, weil wir sind ja als Erster aufgestiegen und die als Zweiter und Dritter. Dann gehst du in dieses Spiel rein und eigentlich war klar, weil selbst als wir Vizemeister wurden, selbst als wir Champions League gespielt haben, wir haben in Augsburg immer grottig gespielt, wirklich. In Augsburg ist auch verdammt schwer zu spielen, das ist eine sehr, sehr heimstarke Mannschaft, das muss man ihnen auch wirklich lassen. Deshalb bin ich so unter der Prämisse reingegangen, let's hope for a point.
Mhm.
Ja.
Ach, Junge,
jetzt müsstest du wieder eine Frage stellen. Das ist ja jetzt auch einmalig oder beziehungsweise Neuland. Wenn es jetzt um Schalke geht, müsst ihr ja quasi mich jetzt fragen, ne?
Das stimmt. Ich glaube, das ist immer auch das Interessante am Podcast, wenn du praktisch mal so der Interviewte bist, und das wird ja jetzt wieder häufiger passieren, ich muss mich einstellen drauf. Ich muss sagen, also ich habe es ja auch geschaut, das Spiel. Und ich fand auch, die ersten Minuten waren eigentlich auch recht vielversprechend. Es ging gut hin und her, klar. Kader hat euch erstmal zweimal überrannt. Aber da kamen ja auch direkt diese großen Chancen von Silla. Und da dachte ich auch kurz, das könnte ja auch ein recht ausgeglichenes Spiel werden. Und wie warst du, also hast du kurz gedacht, das wird was? Oder haben sie dich kurz gegaslightet, deine Schalke?
Das machst du gut, Brian. Um da ein bisschen weiter auszuholen, da schließt sich zu die Klammer zu dem Elversberg-Spiel, was ich vorhin gesagt habe, ich sehe da extrem viele Parallelen, weil Miron Muslitz ist in dieses Spiel reingegangen, indem er gesagt hat, ich mache es genauso wie in der zweiten Liga, das ist also genauso wie der SV Elversberg, ich spiele offensiven Fußball, ich renne volle Lotte vorne drauf, ich mache hohes Pressing, versuche ein schnelles Tor zu erzielen und das musst du gucken, das hat bei Schalke in der zweiten Liga letztes Jahr extrem gut geklappt, dass sie halt einfach extrem hoch gestanden sind, extrem offensiv angelaufen haben, ein frühes Tor geschossen haben und da dann eigentlich meistens den Grundstein gelegt haben für den Sieg, den sie eingefahren haben, beziehungsweise für die meisten Punkte. So, jetzt haben wir das auch gemacht gegen Augsburg. Natürlich musste euch nach 2 Minuten schon 1-0 hinten liegen. Da tritt der Stürmer über den Ball. Sind wir mal, das war wirklich glücklich für uns. Dann hast du aber wirklich eigentlich, hast du bis Minute 30, glaube ich, 65% Ballbesitz und du hast 300-400%ige Torchancen. Finn Dahmen sieht zweimal enorm gut aus. Einmal stehen sie sich gegenseitig im Weg rum. Einmal steht halt Musa Silla da und nicht Kenan Karaman. Und wenn du nur eine, das ist halt der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Und das ist eigentlich die größte Erkenntnis aus diesem ganzen Spiel, dass die kleinsten Fehler, die kleinsten Unachtsamkeiten, wenn du die kleinsten Torchancen liegen lässt, das zahlt zurück. Das kriegst du ganz bitter auf die Schnauze. Du musst deine Torchancen nutzen. Und gerade wenn du so einen Fußball spielst, wie es eben Schalke und Elversberg jetzt am Wochenende gemacht haben, bei Elversberg ging die Rechnung komplett auf. Die hatten dann in dem Moment das Quäntchen Glück, da sind die Tore gefallen. Dementsprechend hat die Taktik geklappt. Bei Schalke hätte das Spiel genau gleich verlaufen können, sage ich dir. Es hätte genau gleich verlaufen können. Lass Schallenberg den Kopfball machen. Lass da nicht Finn Dahmen im Tor stehen, sondern irgendeinen anderen Blinden. Dann ist der Kopfball von Schallenberg drin. Lass sie nicht gegenseitig auf den Beinen rumstehen, dann steht es 2-0. Das Spiel kann komplett anders verlaufen. Das ist jetzt eine ganz spannende Analyse, wenn man das sich so anschaut. Vor allem, wenn man sich nur die Highlights anschaut, dann sieht man nämlich, dass Schalke in den ersten 45 Minuten, ich glaube, 4 oder 5 Mal komplett überrannt wird von Augsburg. Und da sind wir nämlich bei der anderen Thematik, bei der anderen Erkenntnis dieses Spiels. Die Mannschaft ist taktisch noch komplett falsch eingestellt. Das funktioniert nicht. Das können wir so nicht spielen. Das ist viel zu risikobehaftet. Du kannst nicht so hoch pressen. Du kannst nicht mit deiner Dreierkette so hoch stehen, wenn du 3 Verteidiger mit Becker, Kurucay und Katic hast, die so langsam sind. Das funktioniert nicht. Das war ja das, du hast das Spiel ja gesehen. Augsburg hat ja wirklich 4 oder 5 Mal die Situation in den ersten 45 Minuten, dass sie allein auf Karius zulaufen. Wenn du Karius in dem Moment nicht hast, der so überragend im 1 gegen 1 ist, dann sieht es ganz, ganz bitter aus.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, auch hier eine kleine Hyperreaktion auf Augsburg. Die werden Top 6. Auf jeden Fall. Bin ich mir ganz sicher.
Also,
weil Augsburg ähnlich wie Freiburg auf dem Transfermarkt schlau war, zweitens jetzt endlich diese Breakout-Stars hat mit Rieder, Kade, Masengo, vielleicht auch ein Ribeiro und mit Baum, glaube ich, genau den richtigen Mann zur richtigen Zeit hat. Ruhiger, besonderer Trainer, der den Verein kennt und jetzt auch eben durch die letzte Saison so ein bisschen wieder reingekommen ist. Und ich glaube, Augsburg wird richtig, richtig gut. Ich glaube auch, dass die auf jeden Fall einmal Bayern schlagen. Einfach komm, hau ich mal die Reaktionen jetzt raus, hau ich mal die Hottags raus. Und die haben euch dann, fand ich, schon am Ende relativ krass dominiert. Klar, wenn man die Chancen macht, aber das ist halt hätte. Ne? Am Ende gewinnen die halt auch verdient 3-0.
Jetzt dreht sich das Bild zur zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sieht das Bild ja komplett anders aus. Schalke zeigt überhaupt gar keine Offensivbemühungen mehr. Sie stellen sich nur noch hinten rein. Es funktioniert aber wenigstens. Das hört sich blöd an, weil du 2 Gegentore in der zweiten Halbzeit bekommst. Das ist aber auch wirklich alles extrem scheiße verlaufen. Muss man auch wirklich einfach mal sagen, weil du machst dann, glaube ich, in der 60., 65. Minute oder 70. wechselst du 3-mal. Das heißt, du stellst taktisch komplett um. Du hast ja eigentlich die Hoffnung durch 3 Wechsel, okay, frische Kräfte, Edin Dzeko kommt rein. Du denkst jetzt, eine Aktion, Dzeko braucht ja wirklich nur eine Aktion und dann hast du ein Tor, dann steht es 1-1 und dann kommt diese saudumme rote Karte. Das ist halt so blöd, dass halt der komplette Effekt aller 3 Wechsel ist halt für den Arsch und beim dritten Tor sieht Karius leider Gottes auch unfassbar schlecht aus. Das Torwart-Eck, den muss er eigentlich haben. Ja. Es ist ärgerlich, es ist in der Höhe zwar verdient, aber es hätte von Schalke-Seite nicht sein müssen, dass du aus dem Spiel mit 3 Gegentoren rauskommst, auch wenn ich dir zu 100% recht geben muss, dass Augsburg diese Saison auf jeden Fall, glaube ich, auch an den europäischen Plätzen kratzen wird. Ich glaube, dass wir genau den gleichen Fakt haben wie bei Frankfurt. Die knüpfen halt daran an, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und sie haben letztes Jahr unter Baum überragend gespielt. Als dann Sandro Wagner mal weg war, haben sie überragend gespielt unter Baum. Daran knüpfen sie jetzt an, jetzt läuft's. Ich glaube, dass sie bei den
Wagner-Festspiele. Weißt du noch die Wagner-Festspiele? Weißt du noch?
Ja, er fehlt mir eigentlich auch ein bisschen, gell?
Ich finde, Manuel Baum ist ja wirklich ein Mann, der wie kein anderer zu dieser Mannschaft und zu diesem Verein passt. Das ist schon auch Wahnsinn. Also wirklich so dieser Mann ist Augsburg. Auch so eben so ein bisschen langweilig, macht's aber irgendwie trotzdem eigentlich ganz gut, schmuggelt sich auch immer so ein bisschen rein. Und ich glaube aber diesmal, der wesentliche Unterschied ist, dass sie eben so Breakout-Spieler haben wie einen Anton Kader, finde ich, der das schon sehr, sehr gut gemacht hat. Und
ja,
auch noch ganz kurz Thema National.
Deshalb war ja Jürgen Klopp auch im Stadion.
Und, genau, der war wegen dem da. Und das ist auch schon, finde ich, wieder so bezeichnend, dass halt Jürgen Klopp auch dann da ist. Das ist irgendwie, was habe ich heute gehört, glaube ich, im Podcast, dass halt Jürgen Klopp im Prinzip genau das Gegenteil von Nagelsmann macht und eigentlich damit schon wieder alles richtig. Ja. Also wenn ich alles sich angeschaut hat, was Nagelsmann falsch gemacht hat und dann praktisch gesagt hat, okay, genau das Gegenteil davon mache ich. Und genau so ein Spiel wie Schalke Augsburg, da zu sein und zu zeigen, jetzt eben Anton Kade zu zeigen, so, ich habe dich auf dem Schirm und dann macht er natürlich auch ein überragendes Spiel, muss man sagen, eine Torvorlage, ein Tor selber gemacht, auch eben
Finn
ein Spieler,
Darm,
der genau, stimmt, der ist ja auch auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie es mit Junior Adamu aussieht. Nein. Aber.
Loris Karius eher auf Schalke Seite. Er hat ja davor in einem Interview gesagt, er guckt sich Spieler beider Seiten an.
Loris Karius, Alter. Das wäre auch so geil, oder? So dritter Keeper EM 2028, Loris Karius.
Nein,
nee, aber das ist auf jeden Fall cool gewesen, dass er. Also, das ist praktisch auch noch so, damit auch so eine gewisse Stellung das Spiel bekommen hat.
Stimme ich dir absolut zu. Hast du komplett recht. Ein allerletzten abschließenden Gedanken zu Schalke, den ich noch loswerden möchte, beziehungsweise loswerden muss. Ich habe es bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon angekündigt. Ich habe ein bisschen ein Problem, beziehungsweise Angst vor dieser Spieltagsansetzung. Das Ding ist das, du startest in Augsburg als Aufsteiger, extrem undankbares Spiel, wirklich sehr, sehr undankbar. Natürlich hätte man es auch so machen können wie Paderborn, die eigentlich gegen Mainz einen ähnlichen Gegner hatten und da einfach ein dreckiges 0-0 rausholen, klar. Jetzt startest du halt mit einem 3-0, ist eine brutale Hypothek. Jetzt geht's nächste Woche zu Hause, Heimspielauftakt gegen die Bayern. Das heißt, nach 2 Spieltagen stehst du wahrscheinlich, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich mit 0-8 Toren da. Also ich rechne mit einer ziemlich eindeutigen Nummer. Ich glaube, das wird überhaupt gar nichts. Auch wenn das Spiel gegen die Bayern außer Wertung ist, ist es ja trotzdem einfach ein brutaler Dämpfer. Also das macht ja, was mit einer Mannschaft, wenn du in den ersten 2 Spieltagen viele Gegentore bekommst. Dann gehst du dahin, wo die Eintracht dieses Wochenende war, du gehst nach Köpenick. Was haben wir vorher gesagt? Das sind schon ganz andere gescheitert. Da wirst du dir auch extrem schwer tun. Du wirst da jetzt kein Torfestival ablegen. Danach, letztes Spiel vor der Länderspielpause, 2. Heimspiel, kommt wer? Elversberg. Das ist, es ist wirklich krass scheiße, weil du dann in der Situation bist, dass du beweisen musst, dass du besser bist als der andere Aufsteiger. Also dann hast du schon dieses richtige Big Point Game, wo du sagen musst, das ist ja eigentlich eins der Teams, das ich hinter mir lassen will. Also das ist ja schon.
Ich sag dir was ehrlich.
Wirklich ein Kack-Auftaktprogramm.
Auch hier eine Overreaction. Ich glaube nicht, dass ihr die Klasse haltet. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ach komm. Es wird schwer. Also es wird verdammt schwer.
Ich weiß nicht. Ich sehe es ehrlich gesagt relativ schwarz. Und ich weiß, woran ich es festmache? An Edin Dzeko. Weil der Typ ist nicht erste Ligaspieler. Und ich glaube, das ist mega
vermessen. Der spielt ja kaum.
Ja, aber so als Symbolbild. Weil ich glaube, also es ist kein Snowfront. Ich habe nur das Gefühl gehabt. Deswegen, ich will jetzt nur in dieser Folge diese kleinen ersten Gefühle teilen. Heißt nicht, dass sie absteigt. Nur ich hatte das Gefühl. Und ich finde, Edin Dzeko ist so jemand, der eben dieser Aufstiegsheld ist. Aber meiner Meinung nach auch bei der WM schon auch gezeigt hat, dass er auf diesem Top-Niveau, ich liebe diesen Mann. Ohne Frage. Es ist einer der geilsten Spieler, der im 21. Jahrhundert gespielt hat.
Aber
jetzt lass mich kurz den Punkt fertig machen. Aber der meiner Meinung nach einfach glaube ich, da lasten zu viele Hoffnungen auf ihn. Und auch ein Adamu oder ein Ljubicic, auch ein Silla, die sind, ich weiß nicht, ob die so erstligareif sind, wie jetzt zum Beispiel letzte Saison der HSV, der mit Vuskovic, Vieira, Lokonga einfach Spieler hatte, die sowas von krass reingebuttert haben direkt und auch vielleicht ein bisschen Glück dabei hatten. Und ich weiß nicht, ob das bei euch der gleiche Fall ist oder ob man da wieder auch so ein bisschen, sag ich mal, mit dem Vibe reingegangen ist, okay, wir behalten jetzt in diesem Fall mal, was war sicherlich schlau war, die Aufsteigermannschaft bei sich, aber sind das halt Erstligaspieler? Keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber so die erste kleine Reaktion, die sich in mir regt, ist so, scheiße, das wird wieder eine Saison wie 2021, 2022 oder 2023, glaube ich, wo es dann doch wieder am Ende doch relativ klar nach unten geht.
Das ist total spannend, dass du in der Aufzählung, in der Rubrik nicht Erstligareif nur Offensivspieler nennst, weil bei mir ist das Gegenteil. Ich sehe die Defensive als wirkliches Problem an, weil ich finde, das sind keine Erstligareifen Verteidiger. Also
dann haben wir erst Offensive und Defensive genannt, ne? Perfekt. Zweitliga.
Also am Kurucay noch am ehesten, aber ein Nikola Katic ist für mich absolut nicht Erstligatauglich, weil er einfach zu träge, zu langsam, ganz mieses Aufbauspiel. Timo Becker, der wirft sich in alles rein, der verteidigt alles weg, aber auch der wird so einfach von Kade überlaufen beim 1-0. Und das Problem ist, genau die Situation hatten wir in Halle dreimal, direkt bei mir, vor mir in der Außenlinie, der wird dreimal von einem Regionalligaspieler, wo ich danach gelesen habe, der ist 33 überlaufen. Das ist nicht erstligatauglich. Also ich sehe die Probleme eher in der Defensive spannend, dass du sie in der Offensive siehst, aber ich muss dir in der Hinsicht recht geben, dass ich ein bisschen froh bin, dass du das so sagst, weil mir das auch ganz ehrlich überhaupt nicht gefällt in den letzten Wochen, beziehungsweise über die Transferphase hinweg, über die Sommervorbereitung hinweg, dass mein Schalke so brutal aufgejatzt hat. Also wirklich jeder Journalist, alle Gazetten, jeder selbsternannte Fußballinfluencer, alle haben sie gesagt, Schalke, was eine Transferphase mit Dzeko verlängert, mit Karaman verlängert, mit Alfauzi verlängert und dann holst du Robin Gosens und du holst Adamu und Schalke, die spielen um europäisch mit und das ist...
Ja, das ist es nicht. Das ist sowas von dumm. Also es ist einfach krass.
Du tust auch wirklich dem Verein damit überhaupt gar keinen Gefallen. Und das ist genau das Problem, vor dem wir jetzt widerstehen, vor dem Schalke schon echt oft stand, dass man jetzt an den eigenen Erwartungen zu schellen wird,
genau.
Dass man komplett realitätsfern ist.
Das wollte ich auch nochmal anbringen. Auch ich habe das Video reingestellt, warum Schalke so emotional ist. Und die Erwartungen sind einfach viel zu hoch und auch wieder jetzt und gerade eben wegen diesem Aufstieg, der sowas von überraschend kam, schön war und auch wirklich mit einer groß, stark fußballerischen Leistung zustande kam. Aber ich glaube, du musst wirklich ganz, ganz, ganz unten anfangen. Du musst ganz unten anfangen. Das wird dieser Verein nicht können und das ist, glaube ich, eben der Teufelskreis dahinter. Weil ich habe auch nochmal so persönlich gedacht, Freiburg ist 2012, 2013 Fünfter geworden. Dann sind sie 14, 15, 2 Jahre später abgestiegen. Und dann sind die praktisch von dieser Saison an, da ging es ganz, ganz, ganz langsam. Und ich habe immer das Gefühl, bei Schalke will man diese Schritte überspringen.
Nein, und aber das führt dann dazu. Das ist total spannend. Wer will diese Schritte überspringen?
Ja,
das ist
ich sag mal,
pass auf, nein, pass
das Umfeld. Auf, Brand.
Nein, es ist nicht mal das Umfeld. Ich kenne keinen Schalke-Fan, und ich kenne sehr viele Schalke-Fans, der sagt, geile Truppe, wir greifen voll an. Keinen einzigen. Jeder ist sich der Situation bewusst, dass es ganz, ganz schwierig wird. Ich glaube, auch der Vereinsführung ist das wirklich sehr, sehr, sehr klar. Die wissen auch, sie müssen ganz, ganz streng haushalten, weil in der nächsten Transferperiode wird auch eine Rückzahlung der Kredite fällig. Also ich glaube, es ist jedem klar. Ich glaube, die einzigen, die das immer wieder projizieren auf diesen Verein, ist die Öffentlichkeit. die Außenstehenden.
Ja, aber
es sind die Nicht-Schalke-Fans.
Aber daraus erfolgt ja praktisch dieser.
Irgendwelche Alibi-Journalisten. Die projizieren das immer wieder auf diesen Verein. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich, wenn du einer der größten Clubs der Welt bist. Das ist, natürlich hat das damals niemand auf Freiburg projiziert, Brian, ohne Freiburg zu nahe treten zu wollen. Aber es ist ja der deutlich kleinere Verein.
Das stimmt. Ich würde trotzdem sagen, du kennst ja auch nicht alle Schalke-Fans, klar, aber viele.
Alle.
Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn es die Öffentlichkeit schreibt, dann irgendwann bildet sich das trotzdem im Umfeld ab. Auch vielleicht nicht bei den engsten und großen Schalke-Fans, aber ich glaube schon, dass gerade weil eben dieser Aufstieg auch so gut war und weil eben diese Namen gekommen sind oder geblieben sind, man vielleicht doch wieder größere Erwartungen hat, als man eben sie an Elversberg oder an Paderborn hat. So, es ist ja auch eben, wir reden jetzt um heißen Brei rum. Die Saison ist einen Spieltag alt.
Genau,
wir haben wirklich größtenteils viel Scheiße gelabert.
Wir haben noch 33 vor uns und dadurch auch sehr viel zu besprechen. Es ist 22.15 Uhr an einem scheiß Dienstagabend. Mach jetzt Kicktipp aktuell als Rauschmeister und dann machen wir den Schluss hier, den Laden dicht.
Stimmt! Wir haben ja jetzt in dieser Saison, das kann man vielleicht auch noch sagen, für die jetzt noch dran sind, Kicktipp aktuell, das können wir vielleicht nächstes Mal beim Anfang sagen, damit sich die Leute nicht wundern. Kicktipp aktuell kommt jetzt immer am Ende, wo wir ganz kurz noch den Spieltag besprechen. Ich habe wirklich wahnsinnig schlecht getippt. 6 Punkte gemacht. Gerade diese Spiele Köln, Hoffenheim, Elversberg, Leverkusen haben auch die meisten, glaube ich, falsch getippt. Ich glaube, niemand hat auf Elversberg, außer, naja, hier doch, Morais und Hannah Montana und Muslic Aura haben auf Elversberg getippt. 3 Leute. Immerhin. Auf jeden Fall ich mit 6 Punkten ziemlich weit unten. Du auf 39 mit 9, naja. Und Hannes finde ich gerade gar nicht. Siehst du den doch?
Doch, 1 Punkt vor mir auf 28 mit 10 Punkten.
Na dann, Glückwunsch auch an der Stelle an Hannes, an den lieben Hannes. Und dann kommen wir noch zu den Top-Plätzen. Das sind in dem Fall 5 Leute, angefangen 6. mit Balassin.
6 Spieltagssieger.
Hast recht. Balassin, Jake, Thomas, Beppo, Premium Chaya und Birgit Prinz. Da gehen ganz liebe Grüße raus. Freue mich sehr, die Namen zu sehen. Freue mich auch, dass wieder so zahlreich getippt wird. War dieses Mal gefühlt so ein bisschen, hat sich ein bisschen gedauert, aber am Ende sind es doch wieder 64 Leute. Das ist schön zu sehen, macht Spaß und ich freue mich auf die Saison und kann dementsprechend auch ganz entspannt zu dir zurückgeben und damit das Ende der Folge einleiten.
Nicht vergessen, weiter tippen, ihr Lieben. Ihr seht und hört uns. Ach, das ist ja Wahnsinn, dass wir jetzt sagen können. Ihr seht und hört uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Dreierkette VBH. Wie geht's weiter? Dreierkette VBH. Ach so. Fußballtalk. Der Fußballtalk ist wieder da, genau. Was kommt da jetzt?
Genau.
Ach, das ist das Outro. Ach, ja. Junge. Ich bin ja noch neu, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ihr Lieben, macht's gut, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.